OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Heute wird es bei uns im Podcast märchenhaft.
Uns begegnen lautstarke Trolle, fiese Stiefmütter und angsteinflößende Draugs. Und trotzdem beginnen wir nicht mit Es war einmal.
Denn in dieser Folge sprechen wir mit Dr. Heinrich Dickerhoff aus Kloppenburg über die Kunst des Märchenerzählens, welche falschen Vorstellungen mit Märchen verbunden werden und welche Bedeutung sie noch heute haben.
Und Dickerhoff muss es wissen. Der promovierte Theologe ist ausgebildeter Märchenerzähler.
Als besonderen Höhepunkt könnt ihr euch außerdem noch auf ein etwas anderes Weihnachtsmärchen freuen. Mein Name ist Kaschen Duzat.
Und ich bin Tobias Thomas. Und damit herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des Podcasts von OM Online.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und der Gast in unserer Weihnachtsfolge ist ein waschechter Märchenerzähler, nämlich Dr. Heinrich Dickerhoff. Moin Heinrich.
Moin Katjen.
Heinrich, ich habe es gerade gesagt, Märchenerzähler. Du bist tatsächlich Märchenerzähler von Beruf. Was ist das überhaupt? Was muss man sich darunter vorstellen?
Gut, ich lebe nicht davon. Von daher ist es kein Beruf. Mein Beruf war, ich war in der Erwachsenenbildung 40 Jahre und ich habe Theologie und Geschichte studiert, aber ich habe dann das Märchenerzählen Anfang der 90er Jahre gelernt und war selbst überrascht, weil ich es nur für mich gemacht habe, wie viel Resonanz dann war. Und ich habe viele nicht nur erzählt, sondern Kurse mit Märchen gehabt, und zwar für ganz unterschiedliche Gruppen, viel mit der Hospizbewegung, für Trauernde und Trauerbegleitung, aber auch mit Offizieren. Es gibt wunderbare Märchen für Männer und natürlich auch für Leute in Erziehungsberufen oder überhaupt mit Leuten, die sich fragen, wo ihr Leben eigentlich hingehen könnte.
Das heißt, der Weg vom Theologen oder von der Theologie zum Märchenerzähler ist relativ logisch und nicht so widersprüchlich, wie man auf den ersten Blick meint.
Nein, für mich ist das ganz, ganz eng verwandt. Wenn es gut geht, es geht nicht immer gut, dann geht es in den Religionen und in der Theologie und in den Märchen um die großen Träume der Menschen. Leider in den Religionen geht es oft dann nur noch um kleine Regeln, aber im Grunde geht es um die großen Träume. In den Märchen immer.
Kein Widerspruch also. Was zeichnet denn dann einen Märchenerzähler aus? Beziehungsweise was hast du mitgebracht oder was musstest du lernen, um ein guter Märchenerzähler zu werden?
Lernen musste ich vor allen Dingen, und das war für mich auch als Theologe ganz hilfreich, zu merken, welche Magie Sprache ist. Ein Märchenerzähler oder eine Märchenerzählerin, heute sind es mehr Frauen, versucht so zu erzählen, dass in den Köpfen der Zuhörenden Bilder entstehen. Ich habe ja selbst auch Märchenerzähler ausgebildet oder tue das noch. Und ich sage immer, als Märchenerzähler hast du nicht das Mandat, du darfst nicht belehren, ich bin nicht klüger als andere, nicht bekehren, ich bin nicht besser als andere, nicht beschweren, ich möchte nicht, dass Leute trauriger rausgehen, als sie reinkommen in ein Märchen erzählen, sondern ich möchte Mut machen und natürlich auch eine schöne Geschichte erzählen.
Und wie läuft das Ganze dann in der Praxis? Also wenn du Märchen erzählst, stellt man sich das Ganze dann vor wie so eine Art Vortrag oder Hörvortrag, wo die Menschen eben einfach da sitzen und dir gespannt zuhören? Oder wie läuft
das? Ja, also wenn es eine kürzere Veranstaltung ist, dann erzähle ich ein paar Märchen und ich sage nach den Märchen ein ganz paar Sätze, was das Märchen mir sagt. Aber das heißt nicht, dass das Märchen ist, sondern was es mir sagt. Und es kann sein, dass es dir was ganz anderes sagt. Das ist völlig in Ordnung. Aber das sagen die Leute mir oft, das hilft ihnen. Wenn wir mehr Zeit haben, dann sprechen wir lange über die Märchen. Nicht, was die Märchen bedeuten, sondern was sie bei den Zuhörenden auslösen.
Also welche Bilder sie bei den Zuhörenden...
Welche Bilder, welche Erinnerungen. Ne? Und es gibt kein richtig oder falsch.
Und wie bist du denn überhaupt zu den Märchen gekommen? Also was hat dich damals an den Märchen eigentlich besonders fasziniert oder für welche Märchen interessierst du dich persönlich?
Ich habe durch Zufall eine Märchenerzählerin kennengelernt und wusste auch noch gar nicht, dass es das gibt. Und ich habe dann gesagt, erzählen Sie mir doch ein Märchen auf dem Flur. Hat sie mir ein Märchen erzählt und ich fand das vom Erzählen so schön. Da habe ich gesagt, ich will das auch lernen. Und da ich in einem Bildungshaus gearbeitet habe, war das ganz einfach zu organisieren, dass ich die Kurse dann in unser Haus geholt habe und habe das dann ja im Laufe der Jahre, glaube ich, ganz ordentlich gelernt. Und ich selbst mag besonders gern die nordischen Märchen und die keltischen aus Irland und Schottland. Die haben so was Nebliges. Ein bisschen düster, aber ich mag das. Das passt einfach zu mir. Andere mögen lieber orientalische Märchen oder russische. Das ist ja auch prima, dass es eine Vielfalt gibt. Aber ich mag sehr gern diese aus diesem, sagen wir mal, atlantischen Bereich.
Also können Märchen da auch kulturell sehr vielfältig sein oder haben einen vielfältigen Ursprung? Was zeichnet denn so unterm Strich dann ein gutes Märchen aus?
Also ein gutes Märchen, da stimmen alle Bilder. Was alle Märchen ausmachen, was typisch ist für ein Märchen, ist das gute Ende. Also eine Ermutigungsgeschichte, eine Motivationsgeschichte. Ein schlechtes Ende ist so, als wenn ich einem Schüler im dritten Schuljahr sage, du kriegst sowieso nie einen Abschluss. Was pädagogisch mittelwertvoll wäre. Die Märchen sagen, es kann gut gehen. Vor dem guten Ende kommt immer eine Schwierigkeit. Märchen kennen keine heile Welt. Und es sind sehr grundsätzliche Schwierigkeiten. Eine der häufigsten Schwierigkeiten ist das Versagen der Eltern. Es gibt im Märchen fast keine guten Eltern. Das sind aber nicht die Eltern, die wir sind oder hatten, sondern Erwartungen, die man als Mensch an Eltern richtet, finde ich heute noch sehr wichtig. Mein Eindruck ist, dass wir immer weiter eine Verweigerung von Erwachsenwerden im Sinne von selbstverantwortlich werden haben. Und die Märchen sagen, verlass dich nicht auf Mama, die alle deine Bedürfnisse stillt, und auf Papa, der alles in Ordnung bringt. Du musst dein Leben selbst leben. Das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, der für mich als Theologe übrigens genau auch stimmt. Und dann kommt, also gutes Ende nach schwierigem Anfang, dann gehört eigentlich immer zu den Märchen das Wunder. Es passiert etwas, was man sich so nicht erklären kann. Und alle Wundergeschichten, egal wie, haben eigentlich die Botschaft, alles kann sich ändern. Sogar du kannst dich ändern. Und dann ist für die meisten Märchen, nicht für alle, aber für die meisten Märchen ist die Hauptfigur, männlich oder weiblich, ein kleiner, nicht unbedingt ein Kind, aber einer, der gering geschätzt wird. In den Heldensagen ist die Hauptfigur ein großer Mann, immer ein Mann, der siegt und siegt und sich zu Tode siegt. Und in den Märchen sind es die Kleinen, die auf schwierigen Wegen, aber weil sie sich nicht unterkriegen lassen, ihr Glück finden.
Wenn man das so hört, dann denkt man, wenn man jetzt den deutschen Kulturraum nimmt, schnell an Hänsel und Gretel. Da hat man die schlechten Eltern oder die überforderten Eltern vielleicht auch eher. Oder eben an Sterntaler, wo das Wunder dann geschieht in äußerster Not. Was diese Märchen ja alle miteinander verbindet, ist so eine gewisse Struktur. Ne? Es war einmal am Anfang, dann eben diese äußerste Not, die da beschrieben wird, das gute Ende. Und natürlich, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ist das das Erfolgsrezept für Märchen? Ist das, warum wir Märchen uns so gerne auch anhören? Weil es eine Struktur gibt, die sehr einfach ist, mit der wir was anfangen können?
Also die Struktur ist immer einfach, die Geschichten nicht ganz immer. Und das Ende, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch ohne heute. Ein einziges Märchen endet so. Das Märchen Fundevogel bei Grimm. Aber irgendwie ist der Schluss so, ist ja auch recht typisch. Man könnte ihn am Ende jeden Märchen sagen. Aber es steht nur in einem einzigen Märchen. In Island ist ein typischer Märchenschluss, der oft vorkommt. Sie lebten glücklich und in Frieden und sahen Kinder und Kindeskinder. Als Großvater mag ich diesen Schluss auch sehr schön. Aber Märchen haben eine klare Struktur. Ist übrigens, das ist jetzt kein Märchen, aber sind da wie die Pilcher-Filme. Die gucke ich jetzt nicht wirklich, aber gut, meine Frau guckt die gerne und es ist auch so. Armes Mädchen meistens, Krise, Enttäuschung, Ende, dann doch gut. Und das ist vollkommen klar, eine Geschichte, wo man sagen würde, da war eine Prinzessin, die hatte gute Eltern, dann fand sie ihren Traummann und heiratete. Ja, das ist langweilig.
Also würdest du dann sagen, das, was eine Geschichte von einem Märchen unterscheidet, ist dann diese bildhafte Sprache, die schafft irgendwie auch einen pädagogischen Effekt zu erzeugen? Oder?
Nee, keinen pädagogischen. Märchen wollen überhaupt, haben keine erzieherische Absicht. Man hat das manchmal versucht. Vor allen Dingen gab es im 19. Jahrhundert ein Märchen, Sammler und Dichter Bechstein, da wird es schon sehr pädagogisch. Aber Märchen stehen nicht auf Seiten der Großen, die die Kleinen erziehen, sondern Märchen stehen auf Seiten der Kleinen. Und zum Beispiel in den Kindermärchen, als meine Kinder klein waren, musste ich ihnen 2 Jahre lang jeden Abend das gleiche norwegische Märchen erzählen, wo die Kleinen die Großen lang machen. Das ist typisch für die kleinen Kindermärchen, die Kleinen gewinnen gegen die Großen. Also nicht, die Kleinen müssen so werden, wie die Großen das wollen. Ich habe nichts gegen Erziehung, aber Märchen sind keine Erziehungsgeschichten, sondern Ermutigungsgeschichten, jedenfalls die echten Märchen.
Was bedeuten dann Märchen den Menschen? Also was geben sie dann den Menschen? Hoffnung?
Ja, wenn es gut geht, Hoffnung. Manchmal einen Anstoß. Ich habe tatsächlich mit Märchen öfter als mit Theologie erlebt, wobei ich Bibel sehr gerne mag, aber ich habe mit Märchen das öfter erlebt, dass Menschen, von denen ich gar nichts wusste, in einem Märchen ein Bild gefunden haben, das für sie ganz entscheidend war, um was in ihrem Leben neu in Angriff zu nehmen. Da kann ich nichts zu, sondern sie haben ein Bild gefunden. Und der Vorteil bei Märchen ist manchmal gegenüber biblischen Geschichten oder religiösen Geschichten, da haben viele Menschen sofort ein schlechtes Gewissen, weil Religion sehr stark mit Über-Ich besetzt wird. Müssten wir nicht ganz anders sein? Und das fällt alles bei Märchen weg. Keiner hat ein schlechtes Gewissen, wenn er ein Märchen hört.
Ist das dann was Psychotherapeutisches, so wie die Traumdeutung? Also, dass man jemandem ein Märchen erzählt und er findet da ein Bild, an dem er sich festhalten kann?
Ich glaube, das kann so sein, aber ich würde mich nie als Therapeuten bezeichnen, weil ich kann das nicht machen. Es ist Zufall, wenn jemand in einem Märchen das findet, oder ist jedenfalls nicht meine Fähigkeit, mein Plan. Ich weiß das nicht, aber ich erlebe das immer wieder, dass Menschen in einem Märchen was finden, was sie berührt.
Würdest du denn sagen, da hat sich in der gesellschaftlichen Entwicklung etwas verändert? Also hatten Märchen früher eine bedeutsame oder waren bedeutsamer als sie es heute vielleicht sind? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, das ist sicher verschieden. Also früher, bevor das Lesen eine massenhafte Möglichkeit wurde, wurde natürlich auch einfach zu Unterhaltungszwecken erzählt. Und im Mittelalter die Märchenerzähler und Erzählerinnen, aber es waren mehr Männer, haben ja erzählt, um auch eine Abwechslung in den Alltag zu bringen. Und sie haben nicht für Kinder erzählt, schon einfach, weil die Kinder nicht bezahlen konnten. Also, wer davon gelebt hat, ne, da musste der Bauer sagen, kriegst Suppe hier, hast gut erzählt. Oder wenn sie in der höheren Liga spielten, musste der Burgherr sagen, das war gut. Was die Kinder dachten, war egal. Es gibt zwar typische Kindermärchen, aber die wurden nicht von den professionellen Erzählern erzählt. Und als dann im 19. Jahrhundert das Lesen in Deutschland war es so, massenhaft verbreitet wurde, so mit Gartenlaube und solchen Heften. Da verschwand das Erzählen, das neue Medium war da. Ich habe in meiner Kindheit erlebt, wie das Fernsehen aufkam als neues Medium und auch das Familienleben sehr verändert hat. Mit einmal guckte man Abendessen beim Fernsehen, weil das war so faszinierend. Da war ja gar nichts Tolles im Fernsehen. Aber, ne? Und so war das auch. Heute ist das Erzählen so selten geworden, dass zwar nicht massenhaft, aber ganz viel Nachfrage, Wunsch ist nach erzählten Geschichten. Bisschen ähnlich wie die Hörbücher. Das ist ja auch eine neue Entwicklung, weil Hören ist was anderes als Lesen und was ganz anderes als Sehen. Wenn ich einen Film sehe, bekomme ich alles geliefert. Sozusagen Toastbrot fürs Gehirn. Wenn ich etwas höre, muss ich die Bilder dazu finden. Das ist Schwarzbrot.
Ja, bei den Märchen gehört ja auch immer so ein bisschen die Vorstellungsfähigkeit dazu. Also, dass man eben deswegen wahrscheinlich ja auch jeder individuell immer seine Bilder im Kopf hat und deswegen auch eben individuell seine Lehren, sag ich mal, draus zieht. Auch wenn jetzt der pädagogische Aspekt nicht im Vordergrund
steht. Etwas für sich findet, ne?
Wenn jetzt da draußen, ich sag mal, Eltern sind, die sich denken, Mensch, stimmt, ich könnte mal wieder anfangen, meinen Kindern, meinen kleinen Kindern Märchen zu erzählen. Welchen Tipp hast du denn da? Also wie kann man möglichst begeistert oder begeisternd Märchen erzählen?
Also erstmal muss man bei Kindern gucken, was passt für das Alter. Für kleine Kinder muss man kurze Märchen haben und am besten Märchen, wo sie ein bisschen mitmachen können. Bei größeren, ne? Aber das kann man jetzt nicht so generell sagen. Und erzählen, indem man in die Figuren reingeht. Also ich sag mal, ich kann so erzählen, ich sag mal den Anfang eines Märchens. In einem großen grauen Schloss am Meer lebte ein alter Edelmann, reich war er, aber einsam, weder Frau noch Kinder waren ihm geblieben. Das mag keiner hören. Ein Märchenerzähler würde sagen, in einem großen grauen Schloss am Meer lebte ein alter Edelmann, reich war er, aber einsam. Ich glaube, den Unterschied kann man hören, ne?
Sehr viel stimmungsvoller natürlich. Oder du sagtest gerade, Kinder sollte man zum Beispiel ein Märchen vorlesen, bei dem sie mitmachen können. Hättest du da ein Beispiel? Was ist denn ein Märchen, wo man als Kind vielleicht gut mitmachen könnte?
Ja, als unsere Kleinen waren, habe ich ihm ein norwegisches Märchen erzählt, musste ich erzählen, von drei Böcken, die zur Alm gehen. Auf dem Weg müssen sie über eine Brücke und unter der Brücke haust ein großer, abscheulicher Troll. Und der schreit dann immer, wenn die kommen, jetzt komm ich und hol dich. Wenn ich sagen würde, jetzt komm ich und hol dich, damit die Kinder sich nicht erschrecken, ist das Märchen nur langweilig. Na, und der erste Bock macht, wenn er über die Brücke geht, tripp, tripp. Der zweite macht trapp, trapp. Und der große macht taram, taram. Und das mögen die Kinder gerne mitmachen. Und der große Bock verhaut dann den Troll. Und dann freuen sich die Kinder. Und ich weiß, dass dieses Märchen wurde in Kindergärten dann manchmal erzählt, dass der nicht verhauen hat, sondern haben sie miteinander gesprochen und sind zusammen auf die Wiese gegangen, haben Blumen gepflückt. Das ist natürlich Kitsch hoch drei. Das will kein Kind wirklich hören.
Aber pädagogisch wertvoll.
Eigentlich auch nicht. Der Troll ist ja nicht ein Mensch, aber vor Trollen darf man nicht zurückweichen. Das gilt nicht nur für Kinder. Dann werden sie immer größer. Es gibt ja Menschen, die versuchen ständig durch lautes und andere einschüchterndes Verhalten ihre Meinung zu bekommen. Und wenn man von ihnen zurückweicht, dann wachsen sie. Und in der Regel, wenn man sich das nicht gefallen lässt und klar abgrenzt, kommt man mit diesen klar. Es gibt viel gefährlichere Leute, als die laut rumtönen, würde ich sagen.
Was Märchen ja auch irgendwo auszeichnet, ist, dass sie ein gewisses Alter haben oder zumindest erscheint so, dass sie ein gewisses Alter haben, auch wenn sie sich mit der Zeit natürlich entwickeln, weiterentwickeln, neue Aspekte aufnehmen. Gibt es denn dann überhaupt moderne Märchen oder sind Märchen immer 200, 300, 400 Jahre alt?
Ja, das ist die Frage. Ich kenne ein einziges Märchen, das in den 30er Jahren aufgezeichnet wurde, von dem ich sagen würde, ja, das ist wahrscheinlich nicht viel älter, man weiß es nicht, man kennt keine Parallele. Damit eine Geschichte ein Märchen wird, muss sie ein paar Generationen weitererzählt werden. Das ist heute ja schwierig. Eigentlich wird es schon schwierig, aber unvermeidlich, wenn man ein Märchen aufschreibt. Wenn man ein Märchenbuch, ein normales, nimmt, dann sind die Märchen da in Schriftsprache. Aber so redet niemand. So kann man auch nicht erzählen. Ne? Die Brüder Grimm, das ist eine wunderbare Sprache, aber schon eine sehr literarische Sprache. Aber schon sehr schön und sehr schön vorzulesen. Aber in den meisten sonstigen Märchenbüchern ist so Aufsatzdeutsch. Und das ist ganz langweilig. Also niemand würde sagen, gestern ging ich in die Stadt und da sah ich einen Banküberfall. Sondern wir sagen, du, gestern bin ich in die Stadt gegangen und was sehe ich da? Banküberfall. Ja, wir gehen mit den Zeiten anders um. Ist übrigens bei den Bibelübersetzungen ähnlich. Die sind überhaupt nicht so langweilig wie die gängige Übersetzung. Die haben auch Zeitenwechsel und ist auch immer schade, wenn die Bibel, kann man auch viel spannender sprechen, als das so normalerweise geschieht, weil es auch eine Bildgeschichte, also die Bildgeschichten sind, ne?
Also du sagtest ja schon, Märchen werden immer erzählt und meistens auch über mehrere Generationen hinweg, damit sie wirklich zu Märchen werden. Wenn wir jetzt mal heute schauen, da gibt es ja aber auch zum Beispiel Fantasy-Filme, die ja oftmals etwas Märchenhaftes zumindest an sich haben. Wo würdest du sagen, liegt da der Unterschied? Oder beziehungsweise würdest du selbst sagen, dass sowas wie Harry Potter eben auch etwas Märchenhaftes haben kann oder vermittelt?
Ja, sagen wir mal so, Harry Potter, mit dem meine Kinder durch die Pubertät gegangen sind und gelesen haben, was ich sehr gut finde, benutzt ganz viele Elemente, fantastische Elemente, die auch in Märchen vorkommen. Aber der Unterschied ist allein die Länge. Niemand kann die, wie viel sind 7, 8 Bände, erzählen. Das längste Märchen, das ich erzählen kann und auch nur selten erzählen kann, dauert 40 Minuten. Viel länger kann man sich eine Geschichte auch nicht merken und auch nicht zuhören. Märchen sind viel kürzer, viel einfacher. Und in einem guten Roman, Game of Thrones, in Büchern, Filmen auch, entwickeln sich die Charaktere. Im Märchen bleiben die Figuren relativ ähnlich. Das ist, die Dynamik entsteht durch das Zwischenspiel zwischen den Figuren, obwohl man sagen kann, sie sind alle Teil von mir. In einem guten Roman möchte ich, dass eigentlich eine Figur sich auch ein bisschen entwickelt. Märchen ist, was man eine kleine Form nennt. Darin verwandt den Witzen. Die Witzen sind auch kleine Formen mit typischen Figuren. Also sind viel einfacher. Und wenn ich mit einer Gruppe etwas besprechen will, Harry Potter ist viel zu lang, um das erstmal vorzulesen. Ich kann ein Märchen, das vielleicht 10 Minuten dauert, erzählen und dann haben wir eine gemeinsame Bildgrundlage und wir können über diese Bilder sprechen, was erlebe ich davon im Leben. Es ist also viel einfacher, es ist ein ganz einfaches Medium.
Ist denn diese Einfachheit auch das, was sich quasi in diesem Gut und Böse widerspiegelt? Also haben Märchen immer diese Formel, dass es eine gute Seite gibt und eine böse Seite eben?
Hört man ganz oft, ne? Wobei ich glaube, das stimmt ja gar nicht. Es stimmt bei einigen Grimmschen Märchen, aber schon beim Froschkönig nicht. Und ich glaube, Gut und Böse ist relativ langweilig. Weil Gut und Böse können wir alleine unterscheiden. Also ich will nicht, dass du mein Portemonnaie klaust, also kann ich gut wissen, dass ich nicht deins klauen sollte. Das brauche ich jetzt keine, ne? Richtig und falsch ist eine viel schwierigere Frage. Wer ist der richtige Partner, die richtige Partnerin für dich? Mache ich den Beruf oder den? Was mache ich, wenn ich einen Menschen liebe? Bin ich streng oder gebe ich nach? Das sind viel schwierigere Fragen. Und die richtig guten Märchen handeln nicht von Gut und Böse.
Sondern von richtig oder falsch.
Richtig und falsch, von der Vieldeutigkeit des Lebens, von Mut und Angst. Ne? Also rein Gut und Böse gibt es auch, aber es ist eigentlich vergleichsweise langweilig.
Ja, jetzt befinden wir uns ja in der Weihnachtszeit, es ist besinnlich, die Familien kommen zusammen, ja eigentlich Grundvoraussetzung für Märchen erzählen, am besten noch um den Kamin herum. Was verbindet denn die Weihnachtszeit mit Märchen?
Ja, wahrscheinlich eine bestimmte Klischeevorstellung zunächst mal des Heimeligen. Die heimelige Weihnacht, die mittlerweile ja gerade abgelöst wird von der Christmas Party, ist ein Kind des ausgehenden 18. Jahrhunderts, vor allem im 19. Jahrhundert eine bestimmte Familienidylle. Vorher gab es ja gar keine kleinen Familien, wurde auch Weihnachten nicht so gefeiert. Und auch die Vorstellung Märchen sind heimelige, nette Geschichten. Beides ist natürlich eigentlich nicht zutreffend. Märchen sind überhaupt nicht heimelig, sondern das Unheimliche spielt eine gute Rolle. Und Weihnachten ist auch keine besonders nette Geschichte erstmal. Allerdings hat es tolle Bilder, die Mut machen. Und im Grunde ist es ja, und ich glaube, das ist die Faszination in dieser Zeit, es ist lange dunkel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es schon auf die Nerven, dass wir seit Tagen keine Sonne mehr gesehen haben. Es wird früh dunkel, tagsüber ist auch Nebel. Und in dieser dunklen Zeit, hier im Norden, haben Menschen besonders sich nach Licht gesehen. Es gibt von der Dichterin Rose Ausländer den schönen Satz, im Dunkeln träumt es sich heller. Und ich glaube, wenn es so düster ist, dann brauchen wir Lichtpunkte. Wir zünden Kerzen an, aber man braucht auch Geschichten, die es ein bisschen hell machen. Und die Weihnachtsgeschichte sind ja eigentlich zwei ganz verschiedene. Aber wenn man nur dieses Bild nimmt, was leider, finde ich, oft auch nicht genau, nochmal auch in den Kirchen nicht genug betrachtet wird, das ist ja sozusagen, dass das Kind in der Krippe. Und ein Kind löst bei jedem normalen Menschen die Gefühle aus, beschützen. Und eigentlich, ich weiß, jedenfalls ging es mir so, bei jedem Kind und Enkelkind ist es eigentlich ein Wunder. Man kann eigentlich, glaube ich, das Leben nur verstehen, wenn man es anguckt wie ein Kind, zu sagen, es ist ein Geschenk, aber es nimmt sich auch in Pflicht, eine Gabe und eine Aufgabe. Und dieses Kind ist in Windeln gewickelt, was ja nicht so überraschend ist. Und darüber ist der Himmel offen und die Engel singen. Wenn man das jetzt anguckt, märchenhaft heißt das, über unserem kleinen und manchmal beschissenen Leben ist ganz viel Offenheit. Und das ist eigentlich ein schönes, märchenhaftes Bild. Die Märchen würden das mit anderen Bildern oft auch sagen. Ne? Was dir alles klein und sehr kümmerlich erscheint, kann eine Zukunft haben, wenn du dich traust, dein Leben zu leben. Ja, und das brauchen wir, glaube ich, gerade in dunklen Zeiten, solche Ermutigungen, ne?
Ja, dann vielleicht zum Abschluss was Ermutigendes. Würde dir denn spontan ein kurzes Märchen einfallen, was du uns hier erzählen könntest?
Ja, wobei, also ein kurzes Märchen, das sogar an der Heiligen Nacht spielt, das aber so mittelermutigend ist. Es geht zwar gut aus, aber es ist ziemlich unheimlich. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht.
Also mal eine etwas andere Weihnachtsgeschichte.
Ja, es stammt aus Norwegen und in Nordeuropa, auch bei uns, beginnt ja mit der Wintersonnenwende, die früher am 25. Dezember war, beginnen die Rauhnächte. Die finsterste Zeit. Bei den germanischen Völkern glaubte man, dass in dieser Zeit Odin oder Wotan, waren zwei Namen für den gleichen, das war ein, ja, wie soll man sagen, Totengott, mit der wilden Jagd den Toten des letzten Jahres herumzieht. Und wenn er einen trifft, nimmt er ihn mit. Am besten stellt man sich vor, wie die sich den vorgestellt haben. Ein langer Mantel, Schlapphut und Augenklappe. wenn man den trifft, möchte man eigentlich woanders sein. Und ich habe noch alte Frauen getroffen vor 40 Jahren, die wussten, wenn man in der Rauhnächtezeit Wäsche raushängt, stirbt einer im Haus. Sie wussten nicht mehr, warum. Und in Schweden war es bis ins 19. Jahrhundert auf dem Land so, dass viele Leute in der Weihnachtsnacht aus ihren Häusern in den Stall gezogen sind, weil in der Weihnachtsnacht kamen die Toten zurück, die in dem Haus gelebt hatten. Und wen sie fanden, den nahmen sie mit. Und dieser Kampf zwischen Dunkelheit und dem, was hält, das kommt in diesem kleinen Märchen vor. Es war an einem heiligen Abend, in einem abgelegenen Hafen- und Handelsplatz, hoch im Norden auf den Lofoten, wo Fischer ihren Fang verkaufen und sich neu ausrüsten für die Fahrt. Dort in Gülde, also heißt der Ort, steht zwischen Fischerhütten und Kaufmannshäusern auch eine Kirche mit einem Friedhof, wie es sich gehört. Überall in Güldal wurde Weihnachten gefeiert, mit Suppe, Fisch und Braten, mit Julbier und Branntwein. Das erste Glas zum Anwärmen, das zweite für die bessere Verdauung, das dritte, um in richtige Weihnachtsstimmung zu kommen. So kam es, dass im Hause eines reichen Kaufmanns die Branntweinkanne schon vor Mitternacht leer war. Und da musste der Lehrjunge hinunterlaufen zum Hafen und die Kanne wieder füllen, aus der Branntweintonne im Packhaus. Es war nicht kalt in dieser Weihnachtsnacht und es lag kein Schnee, aber vom Meer wehte ein böiger Wind und es regnete in Strömen. Der Junge lief zum Hafen hinunter, sprang die hölzerne Treppe zum Lagerhaus hoch, stellte die Kanne unter das Fass und drehte den Zapfhahn auf. Dann wartete er, während der Schnaps aus der Tonne in die Kanne gluckerte. Aber ihm war so seltsam zumute in dieser Nacht. Und als er sich einmal umdrehte und zur Tür schaute, kauerte da etwas auf der Schwelle. Es schien durchsichtig, hatte aber Haare, lang und ausgebleicht und strähnig, Augen riesig und starr. Um die ganze Gestalt schimmerte es grünlich, wie Meeresleuchten, sie war so groß, dass sie die ganze Tür ausfüllte. Unmöglich daran vorbeizukommen. Und sie schien noch zu wachsen. Der Junge wusste, das musste ein Draug sein. Einer, der sein Leben im Meer gelassen hat. Und nur zurückkommt, um eine lebende Seele mit sich zu nehmen in die Tiefe. Und da sprach der Draug ihn an. Mit einer Stimme, die aus dem Meer zu kommen schien. Junge, es ist heilige Nacht und mir ist so kalt. Gib mir von deinem Lebenswasser, gib mir einen Schnaps.
Den sollst du haben, rief der Junge, und dann schleuderte er seine Kanne mit aller Kraft gegen den Draug. Der taumelte zurück und stürzte die Treppe hinunter. Unten wimmerte und stöhnte es, aber die Tür war frei und der Junge sprang hinaus und lief davon. Er lief so schnell wie nie zuvor in seinem Leben, aber ihm war, als käme er gar nicht voran. Hinter ihm wogte das Meer, Welle an Welle. Es wogte hinter ihm her wie das Getöse von vielen hundert Männern. Und es kam immer näher. Auch der Geruch des Meeres wurde immer stärker. Es roch nach Salz und Tang und nach verfaultem Fisch. Der Junge war wie gelähmt. Da schlug die Kirchturmuhr. Das brachte ihn wieder zur Besinnung. Er lief zum Friedhof, schwang sich über die Mauer und schrie: Steht auf, ihr Christenseelen, steht auf! Die Toten aus dem Meer sind hinter mir her. Steht auf, ihr Christenseelen, und helft mir! Dabei lief er über die Gräber, stolperte über Steine und Kreuze, bis er zur Mauer an der anderen Seite kam. Mit letzter Kraft schwang er sich hinüber. Hinter sich auf dem Friedhof hörte es Rumoren. Es knirschte und knarrte, polterte und dröhnte. Erst war es noch unter der Erde, dann war es, als breche die Erde auf. Und dann klang es wie ein lautloser Kampf. Dumpfe Schläge, zersplitterndes Holz.
aber keines Menschen Stimme war zu hören. Der Junge lief weiter und fand, er wusste selbst nicht wie, nach Haus. Und da ging er gleich zu Bett. Er wusste wohl, dass man von solchen Erlebnissen nicht erzählen darf, ehe es Morgen geworden ist, ehe man einmal darüber geschlafen hat. Am Weihnachtsmorgen, beim Kirchgang, fanden die Leute den ganzen Friedhof übersät mit umgestürzten Steinen und Brettern von den Särgen, als hätten die Verstorbenen sie als Waffen benutzt. Und daneben lagen zersplitterte Ruder und Planken von längst gesunkenen Schiffen, Ankerketten und Enterhaken, als wären's die Waffen der Drauks gewesen.
Ja, wir sind noch ein bisschen fasziniert von der Stimme auf jeden Fall. Und wie Sie sagten, nicht jedes Märchen hat irgendwie sowas wie ein Happy End.
Naja, es ist ja ein gutes Ende, er kommt davon. Und wenn man die Geschichte mal auf der inneren Ebene guckt, in jedem Menschen gibt es Vergangenheit, die in Frieden ruht, die gut begraben ist, von der wir gerne erzählen. Und in jedem gibt es Vergangenheit, die nicht in Frieden ruht und spukt und hochkommt und uns runterzieht. Bei meinen beiden Eltern auf dem Sterbebett kamen die Drauks, das, was nicht in Frieden war. Gott sei Dank kamen die anderen auch. Und wenn man es mit Weihnachten in Verbindung bringt, diese Weihnachtsgeschichte, diese, ich finde, wunderbare Geschichte, die sagt, unser kleines Leben liegt im guten Licht, ist eine von den guten Geschichten, die wir haben als Menschen. Und ich finde es schade, wenn wir sie aufgeben für, mit Verlaub, alberne Geschichten von Rentieren und dicken Weihnachtsmännern, die eine moderne Erfindung sind der Verkaufsindustrie, der Konsumgesellschaft und die nichts haben von der Tiefe der Bilder, die uns manchmal doch Mut machen können.
Ja, das waren doch auf jeden Fall sehr passende Abschlussworte für diese Weihnachtsfolge, denke ich. Und damit auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du heute da warst und uns auch nochmal ein Märchen erzählt hast.
Gerne, gerne.
Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Wie immer schickt uns gerne eure Rückmeldung an redaktion@om-medien.de. Ich bin Tobias Thomas.
Und ich bin Kaschen Dutzert. Bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten.